Ich lese den Bibeltext zur Predigt aus Lukas 1, die Verse 26 bis 34a. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen?
Euch ist sicher auch schon mal aufgefallen, dass ich bevorzugt aus der Bibel über biblische Personen predige. Und das hat seinen Grund. Ich habe gefunden, dass die Bibel diese Personen alle sehr realistisch schildert, mit Positivem und mit Negativem. Und damit gleichen sie auch uns. Und die Bibel hat aufgeschrieben Dinge, die sie in ihrem Glaubensleben ausgeübt haben und die nachahmenswert sind. Und deshalb ist mein Thema heute: Was sagt die Bibel zum Beispiel über die Mutter Jesu? Und was können wir von ihr lernen? Und zunächst stellt sich doch die Frage: Wer ist diese Maria, zu der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, seinen Engel Gabriel mit einer Botschaft von ihm zu ihr schickt? Und das ist erstaunlich. Sie war der Herkunft nach aus königlichem Geschlecht. Und um dies nachzuweisen, müssen wir zu dem Propheten Jesaja zurückgehen. Er hatte prophezeit in seinem 11. Kapitel im 1. Vers: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Isai, der Vater von David. Und da sind wir beim davidischen Geschlecht. Wörtlich müsste es eigentlich zu Stamm heißen: abgehauenen Stamm. Warum? Denn es handelt sich hierbei um das Königshaus David, und seit langer Zeit war seine Macht und seine Herrlichkeit erloschen und sein Geschlecht verarmt. Und nun aber kam die Zeit, dass die Wurzel wieder ausschlug. In dem Stammbaum Jesu in Lukas 3, 23 wird Josef, Jesu sogenannter Vater, als Sohn Elis bezeichnet. Genauer müsste es eigentlich heißen Schwiegersohn. Und nach dem uralten Talmud könnte man sonst den Menschensohn Jesus, dem Fleisch nach, nicht einen Sohn Davids nennen, wenn Maria nicht eine Nachfahrin des Königsgeschlechtes David gewesen wäre. Und zusätzlich wird bei der Geburtsankündigung von Jesus bei Maria ihr Verlobter Josef als aus dem Hause David, also aus königlichem Geblüt stammend, angekündigt. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich wieder einmal, wie bei der Schöpfung des Weltalls, die unfassbare, unermessliche und vorausschauende Weisheit des allmächtigen Gottes und Vaters für seinen Gottessohn die geeignete Mutter in dem Menschengeschlecht auszuwählen, um als Gott und Mensch den Menschen Mensch zu sein. Bei der Verkündigung sagt der Engel Maria nach Lukas 1, Vers 32, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Jesus kommt also in diese Linie. Und schon hier, bevor seiner irdischen Geburt, legt der Allmächtige für seinen göttlichen, von einer natürlich menschlich geborenen Jungfrau einen Sohn bereits, dessen Stellung und Herrlichkeit für die Ewigkeit fest. Er wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Kommen wir nach Nazareth. Dies ist der Wohnort von Maria und Josef mit Jesus. Ein kleines Landstädtchen abseits der Welt. Die Leute lebten hier sehr zurückgezogen. Sie wurden von den Judäern und von den Galiläern als zurückgeblieben bezeichnet. Wir kennen ja den Ausspruch von Nathanael, als Philippus ihn trifft und ihm sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus. Das bedeutete damals der Messias. Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanaels Antwort, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aber Philippus lässt nicht locker. Er sagt, komm und sieh es. Die Menschen in Nazareth lebten in bescheidenen Verhältnissen, in Zurückgezogenheit und Stille. Es ist eine Tatsache, dass sich das Umfeld auch prägend auf das Verhalten der Menschen auswirkt. Das wird auch bei Maria erkennbar. Sie nimmt bereits im jugendlichen Alter ihren jüdischen Glauben sehr ernst. Sie ist ein sehr frommes Mädchen, das sich offensichtlich viel mit Gottes Wort, der Tora, den Propheten und den Psalmen beschäftigt hat und sogar Teile auswendig gelernt hat. In ihrem wunderschönen Lobgesang, dem sogenannten Magnifikat nach Lukas 1, zitiert sie zum Beispiel Teile ihres Liedes von der Hanna aus 1. Samuel 2 mit ihren eigenen Worten. Hanna sagt zum Beispiel, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn und mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Und Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Da komme ich noch darauf. Und ferner eine Stelle aus 1. Mose 17, 7. Und ich will aufrichten meinen Bund, sagt Gott, zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und Maria sagt, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und aus Psalm 147, 6, da heißt es, der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen vom Thron. Und Maria sagt, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und hierzu gibt es also noch vier weitere Stellenbeweise. Ihre Schriftkenntnis ist erstaunlich und für uns absolut nachahmenswert, wie sie Gottes Wort und Verheißungen für sich verinnerlicht hat und an der Geschichte ihres Volkes interessiert ist. Wir auch. Als der Engelfürst Gabriel bei Maria erscheint, begrüßt er sie mit den Worten: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Er sagt eben nicht, du voller oder voll der Gnaden. Das haben Menschen erfunden und in sie hineininterpretiert. Maria erschrickt zunächst und sie wundert sich über diesen Gruß, ja, was absolut verständlich ist. Und deshalb beruhigt sie der Engel, indem er zu ihr sagt: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Liebe Gemeinde, begnadigt werden kann nur der, der eine Schuld auf sich geladen hat. Wer kein Unrecht begangen hat, der hat Anrecht auf Recht und er braucht keine Gnade. Maria hatte Gnade bei Gott gefunden, ergo war sie ein sündiger Mensch. Wie du und ich. Auch sie braucht einen Heiland, wie du und ich. Und das zeigt sie in ihrem Lobgesang. Mein Gott freut sich, oder mein Geist freut sich Gottes, wessen? Meines Heilandes. Meine Frage, ist er auch deiner, der du vielleicht noch unschlüssig bist? Oder freust du dich auch seiner? Wir haben wieder Advent und er möchte zu dir kommen und in deinem Herzen Platz gewinnen. Trauen wir uns auch mit Gott über das Alltägliche, das Natürliche, zu reden, so über Dinge, die uns unverständlich sind? Maria wagte es und konnte es. Sie sagt, wie soll das zugehen? Wo ich doch von keinem Mann weiß. Sie war eine realistische und klar denkende junge Frau. Und der Engel erklärt es ihr. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und als Kronzeugin nennt er ihr ihre Verwandte, vermutlich ihre Tante Elisabeth, die auch schwanger ist mit einem Sohn, nämlich mit dem Johannes, im 6. Monat und von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Und dies mit der Begründung, dann, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der Herr Jesus hat es in seinem irdischen Wirken bestätigt und seinen Zuhörern nach Lukas 19, 26 zugesagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das durften meine Frau und ich auf unserem Glaubensweg schon mehrmals erfahren. Und ich bin ganz gewiss, auch mancher von euch hier im Raum und auf dem Tabea Center ebenfalls. Und wie heißt es da so schön in unserem Lied 319? Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Absolut bewundernswert ist Maria in ihrer demütigen Haltung und Antwort gegenüber dem Engel, nachdem er ihr ihre Schwangerschaft und Geburt des Gottessohnes angekündigt hat. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, wie mag. Und das im Bewusstsein aller Konsequenzen. Wie mag Josef reagieren? Und die Leute, und. Was mag sie wohl dazu bewogen haben, darauf einzugehen? Ich vermute, ihr absolutes und unerschütterliches Vertrauen in die Zusage, die der Engel im Auftrag Gottes ihr gegeben hat. Der Herr ist mit dir. Das heißt, was auch immer mit dir geschieht, An dieses Gottes Wort wird sie sich noch in tiefer Gläubigkeit und Hingabe klammern werden. Und nun ist es ihr wichtig, das sagt die Bibel, eilends zu Elisabeth zu kommen. Und dazu nimmt sie die angestrengte Reise über das Gebirge in Kauf. Und sie will das Gotteswunder bei Elisabeth selbst sehen, was ihr der Engel erzählt hat. Als sie sich begegnen und Maria Elisabeth grüßt, wird diese vom Heiligen Geist erfüllt. Also das gab es auch schon damals. Und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, also Elisabeth, das, dass die Mutter meines Herrn, zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, nämlich dem Engel und der Botschaft. Denn es wird, jetzt spricht sie prophetisch, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Alles das, was später passiert, sagt sie, das kommt. Und hier ist festzuhalten, unter dem Heiligen Geist spricht Elisabeth eine Prophezeiung aus über Jesus, den kommenden Messias, und nennt Maria die Mutter meines Herrn. Später kommt das schon mal, die Mutter des Herrn. In den späteren Evangelien wird sie stets die Mutter Jesu genannt. Und die beiden, Mutter des Herrn oder Mutter Jesu, das sind ihre biblischen Bezeichnungen. Außerdem prophezeit Elisabeth, dass alles, was der Engel gesagt hat, ich sagte es schon, eintreten wird. Und Maria antwortet ihr mit dem Lobgesang, mit dem Magnifikat, indem sie ihre Bescheidenheit von sich weist und weg auf den Urheber. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und an dieser Aussage, da wird deutlich, dass sie absolut verstanden hat, wen sie da gebären soll. Nämlich den zukünftigen Heiland und Erlöser, den auch sie braucht. Denn sie war eine Sünderin, wie du und ich, und auch nicht vollkommen. Als die Hirten in Bethlehem von den Engeln verkündigt wird, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Da gehen sie hin zur Herberge und Krippe und sehen das Kind und erzählen Maria und Josef von der Botschaft der Engel. Als sie aber es gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, zu dem ihnen von dem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie, wo? In ihrem Herzen. Ja, das ist wieder ein typischer Charakterzug von Maria. Und wie ist das bei uns? Wenn unser Herr durch sein Wort zu uns spricht, das kommt doch vor, bewegen wir es dann auch in unserem Herzen oder nur im Kopf? Oder lassen wir es durchziehen? Als das Kind Jesus 8 Tage alt war, gingen Maria und Josef mit ihm nach Jerusalem in den Tempel, um es nach dem mosaischen Gesetz Gottes beschneiden zu lassen. Dort trafen sie einen Mann namens Simeon, und von ihm wird berichtet, der war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, was heißt auf den Messias. Und der Heilige Geist hier wieder war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Könnt ihr nachlesen in Lukas 2. Und nun nimmt er das Kind auf seine Arme und lobt Gott und betet in der Gegenwart von Maria und Josef. Und sie hören es. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. In Gegenwart von den beiden. Die hören das, was er von Jesus und dem Kind sagt. Erneut erfährt Maria aus prophetisch berufenem Mund die Gotteskindschaft ihres Kindes und seine Berufung von Gott, seinem himmlischen Vater. Wozu? Zur Weltmission. Und damit die absolute Außergewöhnlichkeit ihres auf natürliche Weise zur Welt gebrachten Kindes. Und damit wird sie im Lauf ihres Lebens noch konfrontiert werden und Schwierigkeiten damit haben. Gut zu verstehen, dass Jesu Vater und Mutter, so heißt es in der Bibel dann, sich wunderten über das, was von ihm gesagt wurde. Und eine davon deutet prophetisch Simeon schon an und spricht sie ganz persönlich an. Simeon segnete Maria und sagte zu ihr: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen offenbar werden. Und das weist auch schon auf das Leiden und Sterben Jesu hin, was Maria miterleben wird. Übrigens, Josef und Maria waren arme Leute. Und das zeigt die Opfergabe, die sie bei der Beschneidung Jesu für die Erstgeburt nach dem Gesetz darbrachten, nämlich mindestens 2 junge Tauben. Eine weitere Erfahrung, die Maria und ihre Familie macht, berichtet Matthäus in Kapitel 2. Ein Engel Gottes erscheint Josef in Traum und sagt ihm, er solle mit Frau und Kind vor der Verfolgung des Königs Herodes nach Ägypten fliehen, bis dieser gestorben sei. Und die Familie erlebt auf diese Weise Flüchtlingsschicksal in einem fremden Land, wie derzeit viele Menschen aus dem Nahen Osten in unserem Land. Dass die Familie diese Zeit durchstehen kann, dafür hatte Gott schon vorgesorgt. Wie? Als die 3 Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem kamen, um den neuen König zu begrüßen und ihn anzubeten, da brachten sie ihm Geschenke. Was denn? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und zu der Zeit ein unheimlich teures Schätzchen. Auch in dieser Situation erfährt Maria mit ihrer Familie die Zusage, der Herr ist mit dir. Wie tröstlich und ermutigend doch auch für uns zu wissen und zu erfahren, dass der treue Herr unser Schicksal in seiner Hand hält, was immer auch geschieht. Prophetisch wurde auch dieses Ereignis schon vorausgesagt, und zwar im Propheten Hosea. Im Kapitel 11, Vers 1, da sagt er, als Israel, gemeint Jesus, jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, woher? Aus Ägypten. Nach dem Tod des Herodes kehrte die Familie zurück nach Nazareth in Galiläa, damit auch erfüllt würde, was gesagt ist, so heißt es in Matthäus, durch die Propheten, er soll Nazarener heißen. Und die nächste Erfahrung von Maria. Jesus wird ein Jugendlicher, und kommt ins Konfirmandenalter. Da feiern die Knaben mit 12 Jahren das Bar Mitzvah-Test, um sich auf diesen rituellen Übergang auf das Erwachsensein vorzubereiten. Und ab da darf sich der Jugendliche am religiösen Geschehen mitbeteiligen. Die Familie war mit Freunden, Bekannten und Nachbarn nach Jerusalem zum Passafest gekommen. Das sollte möglichst einmal im Jahr geschehen. Jesus war aus der Gruppe plötzlich weg und keiner hat es bemerkt. Vielleicht haben sie ihn auch in dem Trubel irgendwo verloren oder unbeabsichtigt stehen lassen. Er ist dann wohl in den Tempel gegangen, möglicherweise einer inneren Stimme folgend. Hier könnten Sie mich, meiner Berufung folgend, am ehesten finden. Und tatsächlich, nach 3 Tagen finden Sie ihn dann im Tempel. Mutter Maria zeigt im Unterton eine gewisse Verärgerung und tadelt ihn. Aber das ist unangebracht. Denn er ist ja nicht freiwillig zurückgeblieben. Und es war ein Irrtum von den Eltern anzunehmen, er sei bei den Reisegefährten. So berichtet es die Bibel in Lukas 2. Und seine Reaktion, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden dies Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und trotzdem, seine Mutter behielt diese Worte in ihrem Herzen. Geht es uns auf unseren Glaubenwegen nicht auch manchmal so, dass der Herr etwas zulässt, was wir ganz und gar nicht verstehen? Bei Maria zeigt sich wieder ein nachstrebenswertes Merkmal. Auch wenn sie etwas nicht oder noch nicht versteht, schiebt sie es nicht weg. Sie bewahrt es in ihrem Herzen, in der Erwartung, dass es der Herr ihr irgendwann verstehen lässt. Und so eine Haltung kannte ich zum Beispiel auch bei meiner Mutter. Maria wurde in Jerusalem anlässlich des Passafestes mit einer Situation konfrontiert, an der sie nun beginnen muss zu lernen und zu akzeptieren, dass Jesus ihr nicht nur alleine gehört, sondern je älter er wird, aufgrund seiner göttlichen Berufung, er ihr immer mehr entgleiten wird. Und das wird auch deutlich in den nachfolgenden Begegnungen. Markus berichtet in Kapitel 23, Jesus war in einem Haus und viel Volk saß um ihn und dann sagen sie ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, frage nach dir. Und er antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist für die natürliche Familie eine harte Aussage. Sie bedeutet, in der zwischenmenschlichen Beziehungen sind für Jesus nicht die natürlichen Bindungen vorrangig, sondern die Beziehungen der Einzelnen zu Gott. Maria muss hieraus lernen, dass Jesus von Gott einen Auftrag hat für alle Menschen, der über die Familie hinausgeht. Wenn Jesus auch Marias Sohn war, Sohn, nicht nur Sohn, sondern auch ihr Heiland, wie es in ihrem Lobgesang ja selbst zum Ausdruck gebracht hat, mein Geist freut sich, Gottes meines Heilandes. Sie musste lernen, ihm gegenüber eine Stellung einzunehmen, die dem sündigen Menschen dem Heiland gegenüber angemessen ist. Und das kann auch unser Lernprozess sein. In Johannes berichtet in Kapitel 2, und am 3. Tage bei einer Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesus zu ihm, Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Er sagt nicht Mutter. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, tut, was er euch sagt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt nicht, wie du willst oder du denkst, sondern ich bin ausschlaggebend. Maria begreift, dass die natürlichen Bande zu ihrem Sohn Jesus auch in der Vermittlung oder in der Fürsprache keine bevorzugte Stellung einräumen. Die Bibel berichtet über keinen derartigen Versuch mehr von ihr. Im Gegenteil, sie lenkt von sich ab und sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das ist das Wort Marias, der Mutter an die Nachwelt, auch für uns. Er allein und sein Wort sind entscheidend für mein und für dein Leben und sonst niemand. Und es erhob sich, als er Jesus so redete, erhob eine Frau ihre Stimme und sprach zu ihm, selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du gezogen hast. Er aber sprach, ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Nur kurz von der Kreuzszene. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, das war Johannes, spricht er zu seiner Mutter, Frau, nicht Mutter. Siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das Schwert, das durch Marias Seele dringen wird und von dem Simeon damals im Tempel prophetisch ausgesprochen wurde, das dringt nun immer tiefer in sie hinein. Aber noch in der Sterbestunde sorgt Jesus ihr Sohn für sie und vertraut sie seinem Lieblingsjünger an. Er hätte es auch jedem anderen seiner Halbbrüder machen können. Aber nein, er wollte für seine Mutter auch eine geistliche Unterstützung. So, das Letzte, was ich noch berichte, aus Lukas in der Apostelgeschichte 1, da heißt es, als sie, die Jünger, vom Ölberg nach Jerusalem zurückkamen, als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in ins Obergemach des Hauses, wo sie sich aufhielten. Jesu und 11 Jünger, diese alle waren beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Und seinen Brüdern. Ihr Lieben, das ist das Letzte, was von Maria in der Bibel der Mutter Jesu berichtet wird. Von da an hören wir nichts mehr von ihr. Und für uns gilt, was Maria den Dienern auf der Hochzeit zu Kana gesagt hat. Was er, Jesus, euch sagt, das tut. Und in ihrer eingeordneten Stellung und Zeugenschaft, da lasst uns Maria, der Mutter Jesu, auf unserem Glaubensweg seiner Jüngerin in der Weise nacheifern, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, und auf Jesu Wiederkehr zu warten und es weiterzusagen. Und die Adventszeit lasst uns nutzen, dem Heiland mehr Raum zu schenken in unseren Herzen. Amen.